Detektor FM. Zurück zum Thema.
Seit diesem Wochenende steht die Welt in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong Kopf und der Rest der Welt schaut zu. Am Wochenende haben mehrere tausend Menschen demonstriert, vor allem Studenten. Sie sind gegen die Pläne der chinesischen Regierung, das Wahlrecht zu verändern. Dabei haben die Demonstranten auch das Hongkonger Finanzviertel besetzt und sind von der Polizei angegriffen worden, offenbar über die außergewöhnliche Beziehung der Volksrepublik China zu ihrer autonomen Verwaltungszone Hongkong. Spreche ich mit Anna Ahlers von der Universität Oslo. Sie ist China-Wissenschaftlerin, beschäftigt sich mit Demokratie und Politik und blickt deshalb auf China und Hongkong auch seit Jahren schon. Schönen guten Tag, Frau Ahlers.
Einen schönen guten Tag aus Oslo.
Man bekommt so ein bisschen den Eindruck, dass die chinesische Führung den Geist der Demokratie in Hongkong, da herrscht er ja schon länger, nicht mehr so richtig in die Flasche bekommt. Ist das so?
Ja, das kann man so sagen, wobei man sich, glaube ich, genau überlegen muss, was man mit dem Geist der Demokratie in Hongkong meint. Also ich bin manchmal ein bisschen irritiert in der Berichterstattung in unseren Medien in Europa. Hat man ja immer so ein bisschen den Eindruck, man spricht darüber, dass China die Demokratie in Hongkong zurückschraubt. Nun muss man sich natürlich genauer anschauen, dass Hongkong seit der Herrschaft von Großbritannien und auch seit der Rückkehr an die Volksrepublik China kein demokratisches Paradies war. Nichtsdestotrotz sind natürlich die demokratischen Forderungen der Studenten und der Occupy Central Bewegung sehr ernst zu nehmen. Also mein Punkt ist, wenn man spricht über den demokratischen Geist in Hongkong, spricht man natürlich vor allem über die Forderungen, die jetzt laut werden. Aber es ist schwierig zu sagen, dass die Volksrepublik China etwas zurückschraubt, was vorher da war. Es gibt massives Eingreifen in die Verhältnisse der Sonderverwaltungsregion, aber es wird in dem Sinne nichts zurückgefahren.
Warum sind die jungen Menschen in Hongkong denn auf der Straße? Das ist ja doch etwas, das man in China bisher in diesen Massen zumindest zu sehen bekommen hat.
Ja, also die Forderungen drehen sich ja vor allem darum, dass man einklagt, was man liest in Dokumenten, die mit der Rückgabe Hongkongs an China galten, also das Grundgesetz und die gemeinsame Erklärung Großbritanniens und Chinas, in denen in Aussicht gestellt wird, dass wenn die Verhältnisse reif sind, und das ist eben eine etwas ambivalente Formulierung, also wenn die Verhältnisse reif sind, Universal Suffrage, also allgemeines Wahlrecht in Hongkong für die Wahl des Chief Executives, also des Regierungsoberhaupts herrschen soll. Und der eigentliche Punkt ist ja nun, dass man sich wünscht, dass dieses allgemeine Wahlrecht jetzt schon umgesetzt wird. China, Peking hat das erstmal gestoppt. Also es wird eine Reform des Wahlrechts geben. Es wird quasi, jeder kann demnächst den Chief Executive in Hongkong wählen, aber der ist in dem Sinne vorausgewählt von einem Wahlkomitee von festlandchinesischer Seite. Und das ist eben das, wogegen man sich richtet mit den Protesten. Man möchte natürlich direkt wählen und auch die Kandidaten wählen, die man selber nominiert hat oder die man selber dort aufgestellt sehen möchte. Und das ist eigentlich der Kern der Forderungen, an die sich dann natürlich noch viele weitere Argumente hängen, also Eingriff Pekings in die Angelegenheiten Hongkongs und so weiter.
Wie unterscheidet sich Hongkong denn heute noch vom Rest Chinas? Gibt es da noch spürbar Unterschiede?
Ja, das würde ich schon sagen. Also Hongkong ist ja eine Einheit für sich, nicht nur weil es administrativ eine Sonderverwaltungsregion ist, sondern weil es eben diese lange Geschichte hat als eigene Entität. Es ist ein Finanz- und Dienstleistungszentrum, ist finanziell ganz anders aufgestellt. Die Bevölkerung hat man nennt das ja so schön, Way of Life gelebt unter der Kolonialherrschaft Großbritanniens und auch eigentlich jetzt fortgesetzt. Nur es gibt eben immer weiter Eingriffe. Das merkt man in der Medienlandschaft, wenn Medienhäuser von festlandchinesischen Investoren übernommen werden oder eben daran, dass Hongkong nun mal auch in gewisser Weise ja an der Nabelschnur Festlandchinas liegt, was allein die Versorgung mit Lebensmitteln und so weiter angeht. Das war immer schon so. Also ich würde schon sagen, dass Hongkong noch Hongkong ist, aber es ist eben auch schon an vielen Stellen ein deutlicher Eingriff Pekings oder, wenn man so sagen will, eben der volksrepublikanischen Regierung zu spüren.
Das heißt, haben Sie auch den Eindruck, dass die chinesische Führung versucht, Hongkong an die Standards des Kernlands nicht mal so sehr anzupassen, aber wieder zurückzuzwingen in diese Richtung?
Ja, es ist die Frage, was man mit zurückzwingen meint. Also das, ich denke, man ist da durchaus relativ sophisticated in Peking und weiß, dass Hongkong eben eine eigene einer, der mit eigener Tradition und Geschichte ist. Aber man versucht natürlich zu sehen, dass es keine an sich separate oder sagen wir eine separate Einheit ist, von der maßgebliche politische Impulse fürs Festland ausgehen. Ich denke aber, dass man das auf etwas diffusere Art und Weise macht, als dass man einfach, wie Sie auch vorher sagten, demokratische Einschnitte vornimmt oder sowas. Also das passiert, aber es ist immer die Frage, an was orientiert sich das? Und von was geht man aus, was Hongkong vorher in dem Sinne war oder was es sein sollte?
Sie beschreiben das System in China in Ihrer Forschung ja als, ich zitiere, adaptiven Autoritarismus. Was bedeutet das denn?
Ja, es hat jetzt erstmal primär natürlich nicht unbedingt was mit Hongkong zu tun, aber es heißt aus meiner Sicht, dass wir es mit einem politischen System zu tun haben, was man nicht mehr in diesen Schwarz- und Weißfarben beschreiben kann, wie man es noch aus Zeiten des Kalten Krieges kann. Das ist natürlich ein autoritäres Regierungssystem, aber mit hoher Problemlösungskapazität. Die mag nicht immer in dem Sinne sein, wie man es normativ demokratisch betrachten würde, aber man sieht das an vielen Stellen, und da geht es jetzt in meiner Forschung vor allem um die Implementierung von Politikprogrammen auf der lokalen Ebene, dass das politische System in China eine große Flexibilität aufweist. Also das heißt nicht, dass es an manchen Stellen sehr demokratisch ist, sondern dass es in der Lage ist, effektiv zu arbeiten und auch in vielerlei Hinsicht in dem Sinne, dass lokale Bedürfnisse, also dann auch die Bedürfnisse der Bevölkerung, was jetzt beispielsweise Sozialsysteme oder so weiter angeht, in gewisser Weise beantwortet werden. Das hat dann nichts mit, wie gesagt, einem sehr normativ und wünschenswert geprägten Bild von Demokratie zu tun. Aber wir haben es eben mit einem politischen System zu tun, was eher anpassungsfähig ist. Das sieht man darin, dass es nicht mehr ideologisch so verhärtet ist, wie man das wahrscheinlich sich vorstellen würde bei einer kommunistischen Partei. Also Peking und auch die Ebenen, die darunter sind, sind in der Lage, in gewisser Weise pragmatisch dann auch mal von der Ideologie abzurücken, wenn es der Problemlösung hilft. Und natürlich der Machterhalt, das ist ja auch keine Frage. Aber es ist sehr schwierig geworden, das politische System ja in festgefahrenen Kategorien zu beschreiben. Und ich finde, man muss immer wieder ganz genau gucken, was dort passiert und immer wieder neu versuchen zu beschreiben, mit was für einem politischen System wir es eigentlich zu tun haben, Effekte sind.
Glauben Sie denn, dass die studentischen Proteste in Hongkong andere Erfolgsaussichten haben als möglicherweise Proteste auch von Studenten, wäre ja denkbar, auf dem Festland? Oder würde sich das Ihrer Meinung nach nicht so sehr unterscheiden, weil die Bedürfnisse mittlerweile halt doch ähnlich sind? Also auch in China gibt es ja Bemühungen für durchaus mehr Demokratie bei Aktivisten und möglicherweise auch tatsächlich viel unter jungen Leuten.
Ja, also ich denke, zunächst mal ist es schon noch so, dass Peking nicht ohne weiteres in Hongkong eingreifen kann. Es ist ja auch immer eine Imagefrage, was da jetzt passiert. Was den Vergleich mit anderen Orten in China angeht, das finde ich schwierig, weil man muss ja immer schauen, worum geht es da. Und ich denke, also Stein des Anstoßes in Hongkong, wenn man das auf gewisse Argumente festlegen will, ist nun mal das Wahlrecht. Und man hat es mit solchen Problemen ja in vielen anderen Städten in China damit eigentlich nichts zu tun. Da gibt es andere vordringliche Probleme, Kampf gegen Korruption, soziale Sicherheit, Arbeitslosigkeit und so weiter. Das heißt, von den Beweggründen der Studentenproteste ausgehend, fände ich das schwierig zu vergleichen. Und es ist auch, glaube ich, nicht so, dass es in China als modellhafte Form angesehen würde in Orten. Und was Sie ansprechen, die politischen Forderungen der chinesischen Studenten, auch da muss man nochmal ganz vorsichtig gucken, wie sehen die aus? Sind die in so einer Breite vorhanden? Haben die das Potenzial, sich kollektiv ja eine Stimme zu verschaffen? Und mit welchen Mitteln? Also ich tue mich ein bisschen schwer mit dem direkten Vergleich oder mit dem Modellcharakter, den Hongkong haben könnte für andere Orte in China.
Mit der Sinologin Anna Ahlers von der Universität Oslo haben wir über die politischen und gesellschaftlichen Hintergründe der aktuellen Hongkong-Krise und der Studentenproteste dort gesprochen. Vielen herzlichen Dank, Frau Ahlers.
Gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.